Gab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. In welcher Situation spielt dieser Bibeltext? Vorher ist Jesus bereits getauft worden von Johannes dem Täufer. Er ist vom Teufel in der Wüste versucht worden und er hat begonnen, in Galiläa zu wirken. Er hat bereits die Schwiegermutter des Petrus geheilt, aber der folgt ihm noch nicht beständig als Jünger nach. Noch hat Jesus keine festen Jünger. Und in dieser Situation spielt unser Text. Er beginnt damit, dass sehr viele Leute Jesus zuhören, einige allerdings nicht. Und auch die sieht Jesus, nämlich die Fischer. Genauer gesagt Simon und vermutlich Andreas, er wird hier nicht mit Namen genannt, aber vermutlich ist es Andreas, sein Bruder, denen das eine Boot gehört, und Jakobus und Johannes, denen das andere Boot gehört, wie wir in Vers 10 erfahren. Diese Fischer hören der Predigt nicht zu, vielleicht höchstens nebenbei, sondern gehen ihrer Arbeit als Fischer nach und reinigen und flicken ihre Netze und bereiten sich so auf die nächste Arbeitsnacht vor. Simon, der später von Jesus Petrus, also auf Deutsch Fels, genannt wird, kennt Jesus zu diesem Zeitpunkt eben schon ein bisschen, denn Jesus war ja bei ihm im Haus in Kapernaum und hat seine Schwiegermutter geheilt. Aber er folgt ihm eben noch nicht beständig nach. Jesus spricht Simon nun direkt an und will ihn, besser gesagt sein Boot, gebrauchen, um seine Verkündigung fortsetzen zu können. Denn es sind so viele Leute, dass er eben einen Punkt braucht auf dem Wasser, auf dem Boot, um besser gesehen und gehört zu werden. Jesus befiehlt Petrus nicht, sondern er bittet ihn, wie wir in Vers 3 sehen. Vielleicht wird er auch nochmal eingeblendet. Ansonsten, ja, muss es so gehen. Simon verweigert sich nicht, sondern er erfüllt die Bitte von Jesus. Wir sehen hier in dem Vers, dass die Hilfe und die Zuwendung von Jesus, die er Simon später zeigt, dass dieser Hilfe Simons Gehorsam vorangeht. Wenn Simon gesagt hätte: Nee, Jesus, mache ich nicht, ich muss hier meine Netze flicken, dann wäre es sicherlich nicht zum Fischwunder gekommen. Jesus setzt nun mit dem Boot von Simon seine Verkündigung fort auf dem See von Genezareth, denn so kann er die Leute besser erreichen. Was er genau gesagt hat, erfahren wir nicht, er wird sicherlich vom Reich Gottes gesprochen haben. Bei all diesem geistlichen Tun, was Jesus hier tut, vergisst er aber nicht Simons irdische Not, ganz handfeste, materielle Not. Denn wie wir eben erfahren, hat Simon und die anderen Fischer die ganze Nacht gefischt und keinen einzigen Fang gemacht. Er kann also für diesen Tag sich und seine Frau nicht ernähren. Jesus fordert ihn nun auf, noch einmal rauszufahren und zu fischen. Und das tagsüber und an der tiefsten Stelle des Sees. In Vers 4 sehen wir es, er soll auch gleich an die tiefste Stelle fahren. Dieser Befehl ist menschlich gesehen absolut unsinnig. Denn Fische konnten im See Genezareth am besten nachts gefangen werden. Nachts hielten sie sich nämlich dicht unter der Oberfläche auf und waren für die Netze der Fischer gut zu erreichen. Sobald das Tageslicht kam, sind die Fische allerdings ganz nach unten abgetaucht und konnten von den Netzen kaum noch erreicht werden. Wenn Simon also schon nachts zu diesen guten Bedingungen nichts gefangen hat, warum sollte er es dann tagsüber zu den schlechten Bedingungen tun? Zumal Jesus ihn ja nicht nur auffordert, es jetzt am Tag zu tun, sondern, was ohnehin schon schwierig bis unmöglich ist, sondern gleich an der tiefsten Stelle, was für die Netze noch schwieriger zu erreichen ist. Es widerspricht also jeder Berufserfahrung, die Simon als Fischer hat, was Jesus hier befiehlt. Und warum sollte Simon als Fischer auch ausgerechnet auf einen Zimmermann hören? Aber er vertraut Jesus, den er ja bereits bei der Heilung seiner Schwiegermutter erlebt hat und dessen Worte über Gott auf dem Boot, Vers 3, er sicherlich mitverfolgt hat, als er mit Jesus auf dem Wasser war und Jesus gepredigt hat. Er riskiert allerdings, durch seinen Gehorsam sich vor den anderen Fischern zum Gespött zu machen. Denn warum sollte er sowas Unsinniges tun? Ja? Mit seinem Wort, aber auf dein Wort hin, fängt der Glaube des Simon an und er ist Jesus gehorsam. Er vertraut ihm, obwohl sein Befehl unsinnig erscheint, weil er in Jesus eben nicht nur den Zimmermann sieht, sondern den Bevollmächtigten, den er ja auch mit Meister in Vers 5 anredet. Andere, die in Jesus nicht den Bevollmächtigten, den von Gott Bevollmächtigten gesehen haben, sondern nur den Sohn des Zimmermanns, die haben ein Leben mit ihm verpasst. Nämlich etwa Jesu Nachbarn aus Nazareth im Kapitel vorher, Lukas 4, die Jesus sogar töten wollten. In Vers 6 können wir dann also sehen, was die Folge von Petrus' Gehorsam ist. Ein Wunder. Entgegen allen Erwartungen der Logik und allen Berufserfahrungen der Fischer fangen sie so viele Fische, dass die Netze sogar zu reißen drohen. Gott gibt hier also nicht nur einen normalen Fang, über den die Jünger sich bestimmt auch gefreut hätten nach der erfolglosen Nacht, sondern er gibt im Übermaß, er gibt die Fülle und er gibt mehr, als gebraucht wird. Was können wir daraus lernen? Wenn Jesus uns zu etwas auffordert, wenn wir nach seinem Willen leben, wird er uns immer segnen. Wir sollten ihm folgen, egal ob es den Maßstäben der Welt entspricht oder nicht, ob es wirtschaftlich sinnvoll erscheint oder nicht. Die erneute Ausfahrt mit dem Boot barg ja für Simon nicht nur die Gefahr, sich zum Gespött zu machen, sondern es war auch ein zeitlicher Aufwand, der sinnlos erscheinen musste. Rational gesehen wäre es sicherlich besser gewesen, mit dem Reinigen und Flicken der Netze weiterzumachen, damit es wenigstens in der nächsten Nacht eine neue Chance gegeben hätte auf Fische. Aber Petrus handelt hier eben nicht rational, sondern er ist gehorsam. Und vielleicht hat er an Sprüche 3, Vers 5 gedacht. Ob er als Fischer so bibelfest war, ist eine andere Frage. Aber wir können uns daran auf jeden Fall auch halten. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Wir können auch in unserem Alltag solche Beispiele finden für das Verhältnis von menschlich logischem Handeln, das nicht mit Gott rechnet, im Vergleich zu Handeln aus Gottvertrauen heraus. Zum Beispiel das Geben des Zehnten. Unsere Mitmenschen, die nicht an Jesus glauben, verlachen uns vielleicht, wenn sie zufällig mitkriegen sollten, dass wir den Zehnten unseres Einkommens für das Reich Gottes abgeben. Wir selbst könnten auch denken, dass wir dann weniger haben, was nach Adam Riese ja auch stimmen würde. Dennoch weiß ich, dass viele, ich kann da meine Familie selbst mit einschließen, hier die Erfahrung von Simon machen und immer wieder machen werden. Wenn wir uns Jesus zur Verfügung stellen, in unserem Beispiel, wenn wir den Zehnten geben, werden wir die Erfahrung machen, dass unser Einsatz nicht nur von Gott ausgeglichen wird, sondern uns sogar im Überfluss von ihm gegeben wird, mehr als wir brauchen, wie er es ja auch in seinem Wort verspricht, in Malachi 3, Vers 10. Andere Beispiele aus der Bibel wären Noah, der gesagt kriegt, bau ein Schiff, ein großes, und auch zum Gespött all seiner Nachbarn wird und erstmal auch monatelang nicht sieht, was das jetzt für einen Sinn haben soll, aber Gott gehorsam ist und so gerettet wird. Oder Josef, der Sohn des Jakob, der in dem Haus, wo er arbeitet, von der Ehefrau versucht wird und aber der Versuchung nicht nachgibt, obwohl es wahrscheinlich keiner mitgekriegt hätte, sondern er eben keinen Ehebruch begehen wollte und durch seinen Gehorsam er sogar zum Aufseher des Pharao wurde. Wie können wir diesen Gehorsam und diese Nachfolge sonst noch im Alltag leben und die Erfahrung machen, dass Gott uns versorgt, auch wenn wir nach menschlichen Maßstäben Unsinniges tun? Zum Beispiel Ehrlichkeit bei der Steuererklärung oder für die Schüler nicht abschreiben bei der Klassenarbeit. Wir werden vielleicht zunächst einmal Nachteile in Kauf nehmen müssen, wenn wir etwa vielleicht weniger Steuerrückzahlung bekommen, weil wir eben ehrlich waren, oder wenn wir eine schlechtere Note bekommen in der Klassenarbeit, weil wir nicht vom Nachbarn abgeguckt haben. Letztlich werden wir es aber immer besser haben, wenn auch nicht immer vor den Augen der Welt, weil wir unserem Herrn nachfolgen, seinen Willen tun und erleben werden, wie er uns segnet und versorgt. Mancher mag jetzt vielleicht einwenden, dass konsequente Jesus-Nachfolge in Diktaturen natürlich auch zum Tod führen kann. Ja, das stimmt und das war ja auch bei Petrus später so und bei Paulus zum Beispiel auch. Aber gerade in den Zeiten dieser höchsten Not und des nahenden Todes haben Jesus-Nachfolger ihren Herrn oft am nächsten erlebt. So können wir an Dietrich Bonhoeffer denken, der sein bekanntes Lied von guten Mächten wunderbar geborgen dichtete, als er in der Gestapo-Haft saß. Er fühlte sich gesegnet, gerade in den Zeiten der Verfolgung, die aus seinem Gehorsam Gott gegenüber resultierten. Ja, wir dürfen bei Jesus geborgen sein. Ein weiteres Ergebnis neben dem Wunder des Gehorsams von Simon ist, was wir vielleicht leicht überlesen, dass auch andere mitbekommen, was wir mit Jesus erleben. Vers 7. So soll unser Leben ein Brief Christi sein, wie Paulus zum 2. Korintherbrief schreibt, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Simons Reaktionen auf die Wundertat von Jesus sind Demut, er fällt auf die Knie in Vers 8, und Sündenerkenntnis. Er sagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, auch in Vers 8. Simon erkennt die Heiligkeit Jesu, den er mit Herr anredet, und zieht eine für uns vielleicht seltsam anmutende Konsequenz. Ein Sünder wie er, wie Simon, kann seiner Meinung nach nicht mit der Heiligkeit Jesu zusammen sein. Wie gut, auch für uns, dass Jesus aber gerade die Sünder zu sich ruft. Wir dürfen und sollen ihm unsere Sünden bekennen, sollen auch erkennen, dass wir Menschen alle Sünder sind und damit von Gott getrennt. Aber wir dürfen erfahren, dass Jesus nicht sagt, geh weg von mir, du hast recht, du bist sündig, du passt nicht zu mir, sondern Jesus sagt zu Petrus und sagt auch zu uns, folge mir nach. Wir dürfen uns also ganz an Jesus klammern, egal wer wir sind oder was wir getan haben. Es heißt ja auch so schön in einem Lied, Jesus, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Wenn wir das tun, also zu Jesus kommen, dann wird auch eine Veränderung einsetzen, sodass Jesus uns gebrauchen kann und er uns unsere Sünden vergeben wird. Auch in dem Lied geht's ja später weiter mit der Zeile, Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Was in diesem Zusammenhang noch interessant ist, ist in Vers 9, da ist vom Schrecken die Rede. Vom Schrecken, der Simon und die anderen befallen hat durch die Wundertat Jesu. Kennen wir das eigentlich noch? Ein Schaudern, eine Furcht? Besser gesagt, eine Ehrfurcht vor dem heiligen Gott und seinen Taten? Oder haben wir aus Gott den lieben Gott gemacht, einen Kuschelbären, mit dem man alles machen kann? Im Neuen Testament finden wir diesen Ausdruck Schrecken, griechisch Tambos, zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 3, Vers 10, nach der Heilung des Gelähmten am Tor des Tempels durch Petrus und Johannes. Dieser Schrecken ist keine Angst vor Gott, sondern eine ehrfurchtsvolle Scheu vor der Heiligkeit Gottes. Und dieser heilige Gott, der sich in Jesus offenbart, verdammt den Sünder eben nicht. Im Gegenteil, er spricht freundlich zu ihm, fürchte dich nicht und ruft ihn in seine Nachfolge. Dabei ist es nicht wichtig, was für einen Bildungsstand wir haben, wie etwa Simon nur ein einfacher Fischer war. welcher Herkunft wir sind, ob wir reich sind oder arm sind. Nein, wichtig ist nur, dass wir bereit sind, Jesus zu folgen. Er wird uns dann auch zum Dienst befähigen, so wie er zum Beispiel auch Mose befähigt hat, der ja meinte, nicht gut reden zu können, oder Jeremia, der meinte, er sei zu jung. Gott ist eben anders als wir Menschen und sieht ins Herz. Er beruft die einfachen Fischer und nicht die Schriftgelehrten, wie wir es vielleicht getan hätten. Gott beruft zum Beispiel im Alten Testament auch den Hirtenjungen David und nicht den großgewachsenen Erstgeborenen des Isai. In Vers 10, und wir nähern uns dem Ende der Geschichte, gibt Jesus Simon nun einen neuen Auftrag, und zwar in einer Sprache, die Simon versteht, weil er ja Fischer ist. Jesus sagt, dass Simon zukünftig nicht mehr Fische fangen wird, sondern Menschen. Vers 10. Darin könnte man sagen, steht eine doppelte Beförderung, wenn man so will, für Simon. Zum einen handelt er nicht mehr, wird er nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen, die er erreichen soll für Gott und für Jesus. Und er soll sie nicht fangen, sondern er soll sie fangen, nicht fischen. Im Griechischen steht hier in Vers 10 Zogreuein, was lebendig fangen heißt. Bisher hat Petrus ja Fische gefangen und die sind bei seinem Fischen natürlich zu Tode gekommen. Jetzt soll er Menschen fangen und sie vorm Tod retten, nämlich vorm ewigen Tod, vor der ewigen Verlorenheit, vor der Trennung von Gott. Und er soll sie eben lebendig fangen, Zogreuein. Hier in Vers 10, wenn wir genau auf die Sprache achten, bittet Jesus nicht mehr, er fordert auch nicht auf, sondern er spricht zu Simon im Indikativ, du wirst. Und er versichert Simon damit, dass er, Jesus, ihn zum Dienst befähigt. Und wie wir wissen, hat Petrus tatsächlich in seinem Leben viele Menschen für Jesus lebendig gefangen. Auch wir dürfen darauf vertrauen, dass, wenn wir von Jesus uns in eine Aufgabe stellen lassen, er uns dafür die Mittel und die Fertigkeiten geben wird, wenn wir gehorsam sind. Simon und die anderen Fischer sind gehorsam und verlassen sogar alles, auch ihren Beruf, und folgen Jesus nach. Was heißt das nun für uns? Nur wenige von uns sind von Jesus aufgefordert, ihren Beruf zu verlassen und in den Vollzeitdienst für Jesus zu gehen und Missionar, hauptamtlich oder Pfarrer oder Pastor zu werden. Aber jeder von uns kann in seinem Beruf und in seinem Umfeld Jesus treu sein und dadurch auch nicht nur für seine eigene Seele sorgen, sondern auch für die der anderen, die er durch sein Handeln vielleicht für Jesus lebendig fängt. Und so wie Simon als Fischer aufhört und Menschenfänger wird und völlig neu anfängt als Menschenfänger, können auch wir jederzeit neu mit Jesus anfangen. Entweder es ist das erste Mal, dass wir sagen, wir wollen mit Jesus leben, oder vielleicht einfach einen Neustart mit Jesus, dass wir nochmal neu anfangen wollen, mit ihm konsequent zu leben und ihm gehorsam zu sein. Er wartet auf uns und will uns in die Nachfolge rufen. Und wenn wir in letzter Zeit einen Wechsel im Leben hatten oder uns einer bevorsteht, zum Beispiel eine neue Schule, eine neue Arbeitsstelle oder auch der Eintritt in die Rente, dann sagt Jesus uns, folge mir auch in diesem neuen Lebensabschnitt nach. Ich lasse dich nicht im Stich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.